Für die, die mich nicht kennen, ich bin Jürgen Justus, Pastor dieser Gemeinde und ich werde heute nicht predigen, ich darf mich gleich wieder schön hinsetzen und einfach wieder genießen und darf meinen langjährigen Freund und Wegbegleiter, jahrelanger Mentor für mich und wirklich, der ist mit seiner Frau, der Annette, ist dir was runtergefallen? Ach, hinter mir, okay. Genau, und Micha wird uns jetzt einfach Gedanken weitergeben. Schön, dass du da bist. Gib Micha nochmal einen kräftigen Applaus. Micha, komm noch nach vorne.
Danke. Ja, Momente von großer Bedeutung, wo wir tiefe Emotionen haben, die möchten wir gerne konservieren und festhalten. Kennt ihr das Gefühl? Andreas Burani, wer friert uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Für die Älteren habe ich auch ein Lied dabei. So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, der durfte nie vergehen. Ich komme nachher in eine Auslegung zu den Bildern, was ihr da seht. Aber ich kann mich noch erinnern, oder was heißt erinnern? Ich habe vor kurzem im Keller ein Bild gefunden, wo ich eingeschult wurde. Und da habe ich mich gesehen, zuerst gar nicht erkannt, mit Haaren und die alle ganz blond. Und die Schultüte war wirklich fast größer als ich. Aber das war echt gewaltig. Dann kann ich mich noch erinnern, wir hatten damals keinen Fernseher. Das war in der Gemeinde Gottes verboten, aber mein Bruder war Fernsehtechniker. Und der hatte einen Fernseher, der ist 8 Jahre älter. Und wir haben dann das Spiel angeschaut, Deutschland gegen Niederlande. Wir sind Weltmeister geworden, da war ich genau 10 Jahre alt. Wow, cool, wer friert uns diesen Moment ein? Dann habe ich hier dabei, ich wollte es euch eigentlich zeigen, einige sehen das. Wisst ihr noch, was das ist hier? Also für die Jüngeren, ich erkläre es euch später, Wikipedia. Da steht drauf Hochzeit. Annette und ich, wir haben hier geheiratet. Und es waren tatsächlich diese Stühle, auf denen ihr sitzt, die sind schon so alt. 32 Jahre her, aber ehrlich gesagt, die Qualität ist so schlecht, ich erkenne mich kaum auf diesem Band. Ja, was ihr hier gesehen habt, das sind die sogenannten Liebesschlösser in Paris. Also in der Stadt der Liebe versucht man, so ein Liebesschloss hinzumachen. Ich war da und ich verewige meine Gefühle mit diesem Partner, wo ich dort bin. Manchmal macht man es dann auch heimlich wieder weg, weil man einen neuen Partner hat. Das Doofe in Paris ist, es gibt 90 Tonnen von diesen Liebesschlössern. Also wenn ich das mal umrechne, das sind etwa 20 Elefanten. Und diese Brücke, die ihr hier seht, da ist das Geländer eingestürzt, weil zu viele Schlösser dran waren. Und jetzt die Stadtverwaltung muss dort in Paris irgendwelche Geländer hinmachen, wo man nichts mehr hinhängen kann. Oder andersrum gesagt, die Schlösser werden jährlich entfernt, damit man am Valentinstag wieder neue hinmachen kann. Tja, womit könnten wir jetzt das Wichtigste in unserem Leben so einfrieren, so sichtbar machen, so konservieren, dass es für immer hält oder für alle Schwaben, dass es für immer hebt? Wisst ihr, deshalb hat Gott seiner Gemeinde, geht's noch? Gut, deshalb hat Gott seiner Gemeinde die Taufe geschenkt. Weil in der Taufe machen wir das Kostbarste überhaupt fest in unserem Leben. Die Bibel sagt, wir verbinden uns mit Christus. Und ich höre immer wieder, die Taufe ist ein ganz ausdrucksstarkes Symbol. Nein, nein, nein. Die Taufe ist kein Symbol, sie ist auch ein Symbol, aber das Symbol macht wirklich das, was das Symbol ausdrückt. Es nimmt uns mit hinein in den Tod Jesu und in die Kraft der Auferstehung. Das heißt, wenn ihr nachher hochkommt aus dem Wasser, dann habt ihr, sagt die Bibel, Christus bereits angezogen. Ihr habt schon einen neuen Auferstehungsleib, auch wenn er noch gleich aussieht. Aber ihr seid schon verwandelt durch diese Kraft der Taufe. Paulus schreibt in Kolosser 2, als ihr getauft wurdet, seid ihr mit Christus begraben worden. Und durch die Taufe seid ihr auch mit ihm zusammen auferweckt worden. Das heißt, dieses Symbol, das können wir uns ja dann gut einprägen, wie so ein Liebesschloss. Wir können uns immer daran erinnern, es macht tatsächlich das, was wir symbolisieren. Wir tauchen uns unter und wir gehen hinein in den Tod von Jesus. Ich kann mich noch erinnern, bei meiner Taufe, das war in Blüderhausen, im Baggersee, dort hat dann bei einem meiner Freunde der Täufer gesagt, das war Gerd Hofmeister, einige kennen ihn noch, den muss ich ein Weilchen unterlassen, dass der so richtig die alten Dinge losbekommt. Und dann kam hoch, hat nach Luft geschnappt, aber es ging noch mal gut. Also es ist nicht die Länge, wie lange ihr nachher unten bleibt, okay? Ich bin so stolz auf euch, ja, man ist so aufgeregt bei der Taufe, gell? Aber wenn ihr hochkommt, dann seid ihr mit hineingenommen in die Kraft der Auferstehung. Wow. Und Paulus schreibt oftmals im Römer, Kolosser, Epheser, in vielen seinen Büchern immer wieder, wisst ihr denn nicht, was in eurer Taufe geschehen ist? Und er schreibt es eben nicht nur zu den Vieren, die sich jetzt taufen lassen, sondern er erinnert die Gemeinden immer wieder daran, ihr müsst euch daran erinnern, an diesen kostbaren Moment eurer Taufe. Denn in der Taufe geschieht noch viel mehr, als dass wir nur begraben werden und auferstehen. Die Taufe öffnet eine völlig neue Dimension für uns. Und Paulus sagt immer wieder, wisst ihr denn nicht? Und für uns Deutsche ganz arg wichtig, dieses Wort für Wissen ist nicht dieses Wort Ginosko, also dieses reine Wissen im Kopf, sondern es ist das Wissen in deinem Herzen. Weißt du denn nicht in deinem Herz, in deinem Geist, was passiert ist? Ich möchte uns an drei Dinge heute Morgen erinnern, bevor wir dann in die Taufe hineingehen, was bei der Taufe von Jesus passiert ist. Das heißt, als Jesus sich taufen ließ, kam er aus dem Wasser und als er herauskam, da öffnete sich der Himmel. Es überlesen so viele, komme ich nachher hinein. Der Himmel in eine völlig neue Dimension ging auf. Das Zweite, der Vater sprach. Nachdem der Himmel aufgegangen ist, nachdem die geistlichen Ohren von Jesus aufgegangen sind, hörte er, wie der Vater sprach, du bist mein geliebter Sohn. Und der Heilige Geist kam und er blieb tatsächlich bei Jesus. Das ist eine der grundlegenden Eigenschaften, dass der Heilige Geist nicht kommt und geht, wie er will, sondern er ist gekommen, um zu bleiben. Erster Punkt. Als Jesus aus dem Wasser stieg, da öffnete sich der Himmel. Was heißt das eigentlich? Erinnert euch daran, wie Nikodemus umgetrieben war, dieser Theologe. Und er war so getrieben davon, wie kann ein Mensch nochmal von Neuem geboren werden? Wie geht es, dass ich hier in dieser Dimension mit meinem Körper in die Übernatürlichkeit hineinkomme? Wir nennen das ja die Wiedergeburt, dass ich also schon die Ewigkeit in mir trage und wirklich ein neues Leben habe. Wie geht es? Und er ist so umhergetrieben, dass er nachts zu Jesus kommt. Und er klopft an die Tür und sagt, Jesus, ich muss das wissen. Und Jesus erklärt es ihm und sagt, Nikodemus, kennst du den Wind? Du weißt nicht genau, woher der kommt. Du weißt auch nicht, wohin der geht, zum Glück. Aber wenn er da ist, dann hörst du sein Sausen und du weißt, wie er sich bewegt. Und jetzt sagen viele von uns, das ist ein Bild für den Heiligen Geist. Nein, das ist ein Bild für dich und für mich. Denn Jesus sagt, so ist jeder, der von Neuem geboren ist, der ist übernatürlich. Nikodemus, wenn jemand von Neuem wiedergeboren wird, sagt er, dann kann er das Reich Gottes sehen. Seht ihr das Kreuz in diesem Auge, in dieser Pupille? Das heißt, jeder, der von Neuem geboren ist, erlebt in diesem Moment der Taufe, dass der Himmel sich öffnet und wir haben ab diesem Moment Zugang zu der sogenannten unsichtbaren Welt. Unsere geistlichen Augen sind geöffnet, unsere geistlichen Ohren sind offen und wir können das Reich Gottes sehen. Wir können die Stimme unseres Vaters im Himmel hören. Ich war vor kurzem in einer Gemeinde, die ich ein bisschen begleitet habe, mit Annette zusammen. Wir hatten da auch fünf Täuflinge Auch lauter Ladies, komisch, immer nur Frauen. Ich freue mich für euch vier heute Morgen. Die waren so zwischen 13 und 17. War eine ganz bewegende Taufe. Und ich habe dann gesagt, hey, wenn ihr Lust habt, man muss ja sagen bei den Jüngeren, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr am Donnerstag kommen. Ich würde euch gern trainieren, wie ihr Gottes Stimme hören könnt. Und ich bin im Stau gestanden an dem Abend. Ich kam ein bisschen später. Ich komme in den Raum und da sitzen 30 Leute. Und ich sagte, Kommunikation schwierig, habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich wollte eigentlich nur die trainieren, die noch nie Gottes Stimme gehört haben. Und dann saßen Leute schon, ich sag's mal immer spaßeshalber, mit Verfalldatum, also schon über 80. Und die saßen da und ich sag, was macht ihr? Wollt ihr mir helfen, dass ihr Gottes Stimme irgendwie heute Abend, dass sie Gottes Stimme hören? Und dann sagen Leute, die schon über 30 Jahre gläubig sind, wir haben noch nie Gottes Stimme gehört. Da friert ihr echt der Atem ein. Und wir haben dann trainiert und auch sie, die schon lange gläubig waren, konnten Gottes Stimme hören. Aber eigentlich ist das Jüngerschaft liegt da dem Jürgen so auf dem Herz. Eigentlich ist es ja so gedacht, dass die, die schon länger gläubig sind, die, die neu dazukommen, trainieren, Gottes Stimme zu hören, oder? Und da habe ich gedacht, warte, euch kriege ich dran. Wir haben so Übungen gemacht und dann bei einer Übung habe ich so einen leeren Stuhl gemacht. Also ich habe gesagt, hier sitzt jemand. Die haben gesagt, hier sitzt niemand, sage ich. Ja, ja, aber da sitzt nachher jemand. Habe einen Zettel hingelegt und habe gesagt, jetzt reden wir prophetisch zu diesem leeren Stuhl. Schwierig, gell? Und die haben prophetisch geredet. Und dann war ein Mädchen, und Annette ist meine Zeugin, die ist 13, die hat so ein schlimmes Leben, so einen schlimmen Hintergrund, dass sie gesagt hat, ich brauche noch ein Jahr für die Taufe. Aber darf ich einfach so in die Gemeinde kommen? Ich sage, natürlich, klar. Und dann mitten in der Übung streckt sie und sagt, darf ich was sagen? Ich sage, Logo. Und dann sagt sie, ich weiß, wer hier sitzt. Dann habe ich gesagt, wirklich? Wer hat dir das gesagt? Und gesagt, ich habe gehört, wie Gott zu mir sagte, Stella, Gott liebt dich. Und ich nahm dieses Platz und habe das vor aller Augen ausgebreitet. Da stand drauf, Stella. Darf ich es mal so sagen, wenn eine 13-Jährige, die noch nicht mal getauft ist und auf dem Weg ist, Gottes Stimme zu hören, wenn die das schafft, hey, sollte es nicht ein Ansporn für uns sein, dass wir das Reich Gottes sehen können, dass wir durch die Taufe Zugang haben zu dieser Übernatürlichkeit. Das Zweite, was Jesus erlebte bei seiner Taufe, war, dass der Vater zu ihm sagte, du bist mein geliebter Sohn. Wisst ihr, die Taufe markiert auch einen Moment, den ich gerne nenne, eine Frage der Ehre. Paulus schreibt, 2. Korinther 5, 17, in diesem bekannten Vers, den wir alle kennen, ist jemand von Neuem geboren, das Alte vorbei, das Neue ist da, den Vers 16 überlesen alle. Dort sagt Paulus sinngemäß das, was er hier lest, ich weigere mich ab sofort, meine alte Natur zu adressieren. Warum? Die alte Natur, die habe ich durch die Taufe ersäuft. Die gibt es nicht mehr. Und Paulus sagt, fortan kenne ich auch niemand von euch mehr nach seiner alten Lebensweise. Was meine ich damit? Ich habe uns etwas mitgebracht. Das bräuchte eigentlich jeder, der Gebet leitet oder im Worship oder so. Weil wir so oft unsere alte Natur adressieren. Darf ich mal ein Beispiel machen? Oh Herr, ich bin so unwürdig. Unwürdig haben wir ersäuft, oder? Oh Herr, ich bin so unheilig. Ich bin nicht unheilig. Jesus sagt zu Petrus, hör mal her, Junge, das, was ich für heilig erklärt habe, das erkläre du nicht für unheilig. Oh Herr, bin ich so ein Sünder. Den Sünder habe ich ersäuft. Ich bin kein Sünder mehr. Das heißt nicht, dass ich nicht sündige, aber die Natur des Sünders habe ich ersäuft. Versteht ihr das? Und war vor kurzem in der Gemeinde an der Schweizer Grenze, so ein kostbarer Moment, ein Aufruf. Fast die ganze Gemeinde war vorne und der Lobpreisleiter singt dieses Lied, das ich so liebe. Nur den Saum seines Gewandes einen Augenblick berühren. Kennt ihr das? Und die Kraft, die von ihm ausgeht. Ich stehe so und plötzlich singe ich und ich habe das so im Unterbewusstsein gesungen. Herr, ich bin nicht würdig. Ich bin so weit weg von dir. Was mache ich? Herr, ich bin würdig. Niemand hat das Recht, dir zu sagen, dass du unwürdig bist. Niemand. Kein Pastor, deine Frau nicht, dein Mann nicht und vor allem du selber nicht. Im Alten Testament steht sogar, dass wir nicht mit Toten reden sollen, oder? Das ist eklig. Also sprich niemals mit deiner alten Natur. Die haben wir ersäuft, oder? Herr, ich bin würdig. Ich fühle mich manchmal alles andere als würdig. Ich sag's euch. Besonders dann, wenn ich über so Themen predige und samstags manchmal noch mit meiner Frau Stress habe oder irgendwelche andere Dinge tue, die mir peinlich sind, sagt Jesus trotzdem, du bist würdig. Wir haben gestern nicht gestritten, nur dass ihr entspannen könnt, okay? Aber versteht ihr das? Eine Frage der Ehre. Du bist mein geliebter Sohn. Und ich finde, so ein Buzzer sollte eigentlich jeder Gebetsleiter haben in der Gebetsrunde. Bei uns in der Gemeinde Gottes gibt es ja viele auch so rumänien-deutsche Gemeinden. Mein Papa ist auch aus der Ukraine, Jürgen kennt Kasachstan, wird immer gebetet, oh Herr, ich bin so schwach. Ich bin nicht schwach. Ich fühle mich schwach. Aber was sagt die Bibel? Wenn ich schwach bin, bin ich was? Bin ich stark? Und deshalb adressiere niemals deine alte Natur. Du bist geliebt. Du fühlst dich vielleicht manchmal ungeliebt, okay? Aber du bist geliebt. Und dann das Letzte. Der Heilige Geist kam auf Jesus und er blieb bei Jesus. Auch hier ein Bibelvers dazu. Jesus hat gesagt, ich werde den Vater bitten, dass er euch den Heiligen Geist sende, dass er bei euch bleibe in Ewigkeit. Man nennt es auch die Versiegelung durch den Heiligen Geist, das Unterpfand des Heiligen Geistes. Manchmal musste ich früher in dem sogenannten der Kinderarbeit, Kinderarbeit ist übrigens verboten, aber so in der Kinderstunde, was musste ich da früher nicht alles erdulden, wo man gesagt hat, und wenn du da nicht lieb bist, dann geht der Heilige Geist. Wow, das ist ja schon fast Machtmissbrauch. Ja, wenn der Heilige Geist wirklich von uns gehen würde, dann ist es zapfenduster, Freunde. Und schaut mal beim König Saul, wie lange der Heilige Geist blieb bei Saul, bis der ihn förmlich aus seinem Leben hinaus bettelte und sich abgewandt hat. Aber der Heilige Geist ist gekommen, um eine Lebensgemeinschaft mit dir zu haben. Und deshalb ist auch das Leben mit einer Person, mit dem Heiligen Geist so einfach. Weißt du, vielleicht ein Aspekt, ich sage immer, Manieren kann man trainieren. Schon mal aufgefallen? Also Manieren kann man sich richtig zwingen, sich richtig zu verhalten. Aber die Bibel sagt, wir sollen keine Manieren trainieren, sondern der Heilige Geist lässt in uns eine Frucht wachsen. Woher kommt die Frucht? Weil der Heilige Geist uns befruchtet. Und es ist etwas ganz anderes, ob ich mich trainiere. Oh, ich muss jetzt heute Morgen zu den Geschwistern in Albershausen brav sein. Oder ich einfach sage, Herr, wenn ich die anschaue, schaue ich sie mit deinen Augen an. Ich kenne euch nicht, aber ich liebe euch trotzdem. Sage ich jeden Morgen, wenn ich ohne Brille mich rasiere, sage ich, ich kenne dich nicht, aber ich rasiere dich trotzdem. Weißt du, und der Heilige Geist, der hat so viele Dinge in mich hineingelegt und auch in euch, dass wir beinahe die gar nicht alle entfalten können. Ich war vor 2 Wochen eine längere Zeit weg, in so einer Zeit der Stille, hat mir meine Familie geschenkt zum 60. Und da gab es jeden Abend Prophetien und die haben über dir gebetet. Und ich habe dann irgendwann gedacht, oh Mann, jetzt bin ich schon 60, wenn ich das alles höre, dann müsste ich ja 120 werden, um das alles noch zu erfüllen. Aber wisst ihr, der Heilige Geist gibt uns immer mehr, als wir brauchen und als wir vielleicht leben können. Und ich möchte uns das zusagen heute Morgen. Der Heilige Geist ist auf jeden von euch gekommen, um zu bleiben. Das möchte ich besonders euch zusprechen. Der Heilige Geist wird euch nachher erfüllen und er wird bei euch bleiben. Aber ich möchte doch ganz kurz, weil ich ein paar Momente habe, die Zeit nehmen, einen wichtigen Aspekt uns mitzuteilen. Wisst ihr, es gibt einen Gegenspieler von Jesus. Wir nennen den Mr. Dunkel oder der Teufel, Satan. Und Mr. Dunkel setzt alles daran, diese kostbare Beziehung, die wir mit Jesus haben, dieses Liebesschloss wieder aufzubrechen. Und das Häufigste, was er tut, ist, dass wir in Lebenssituationen hineingeführt werden, wo wir das Empfinden haben, wir sind ganz alleine. Kennt ihr das? Tobias Feigs, der viel untersucht, ist so ein Research-Typ, der hat eine Untersuchung gemacht und hat herausgefunden, dass bei Menschen, die den Glauben wieder verlassen oder zumindest kritisch dem Glauben gegenüberstehen, dass sie alle gebrochen wurden durch sehr herausfordernde Lebenssituationen. Verlust, Tod, finanzieller Ruin, Scheidung, all diese Dinge. Und die jungen Erwachsenen haben zu ihm gesagt, Tobias, weißt du, dieser Glaube aus der Kinderstunde, Gott ist immer gut, juhu, der hat mich dann in diesen Momenten eigentlich schon durchgetragen, aber ich war nicht drauf vorbereitet. Also ich muss euch heute Morgen auf irgendwelche Krisen nicht vorbereiten, die kommen von ganz alleine, oder? Ich bin eher hier zu sagen, auch wenn wir durch eine Krise hindurchgehen, dass Jesus da ist. Und dazu muss ich noch eine Bibelstelle uns vielleicht mitgeben, die immer ein bisschen falsch ausgelegt wird. Und zwar diese Bibelstelle, die Jesus am Kreuz ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was ich immer wieder höre, ist eine Lüge. Und ich sage es gleich am Anfang, weil wir diese Lüge heute Morgen kappen und zerbrechen. Viele sagen, dass Gott in der allerwichtigsten Stunde seines Lebens seinen Sohn am Kreuz alleine gelassen hat und verlassen hat. Und das stimmt nicht. Der zweite Korintherbrief sagt uns, aber Gott war in Christus mit am Kreuz. Was war passiert? Man nennt es die Resilienz, die innere Widerstandskraft, diese Dunkelheit. Dieser Mr. Dunkel war so sehr auf Jesus, die Sünden der ganzen Welt, dass Jesus seinen Vater nicht mehr spüren konnte, obwohl er da war. Und es ist genau das Gefühl, das manche von uns haben, dass uns manches, wir sagen auch, übermannt und wir so von dem getriggert sind, dass wir sagen, mein Gott, warum hast du mich denn verlassen? Aber die Wahrheit ist, Gott ist da, nur in deiner Realität spürst du das nicht mehr. Einige wissen das, ich war so sehr an Corona erkrankt, dass ich auf der Intensiv war in Böblingen. Wurde dann gesagt, dass jetzt die Patientenverfügung angefordert wird. Ich habe gesagt, könnte ich meine Frau, meine Familie noch mal sehen? Nee. Ich sagte, das ist echt schwierig. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist schon echt doof, wenn du deine Familie nicht mehr sehen kannst, bevor du vielleicht stirbst. Aber darf ich euch heute Morgen sagen, liebe Geschwister, das Schlimmste für mich war, ich habe Gott nicht gespürt. Und ich hätte ihn so dringend gebraucht. Aber ich sag's mal, wenn du 190 Gramm Valium am Tag schlucken musst im sogenannten sedierten Koma, da spürst du Gott nicht mehr. Und jemand hat mir dann gesagt, hey, wäre das nicht cool, wenn du hinterher in so eine Traumabehandlung gehst? Und ich habe gesagt, mach ich. Und bitte Trauma nicht nachmachen, das machen Experten. Ich war dann bei einem christlichen Therapeut und der hat gesagt, Michael, laden wir Gott ein und mal sehen, was er tut. Und er betet ganz kurz und er sagt, wo siehst du dich? Und ich sah mich sofort in diesem Bett. Und dann sagt er, frag mal Jesus, wo der war. Und ich sagte, Jesus, wo warst du? Und ich sah wirklich Jesus so in seiner ganzen Schönheit, in seinem Glanz. Und er stand neben mir. Und dann sagte er, sag ihm mal was. Und ich habe ihm nicht nur freundliche Worte gesagt, okay? Ich habe gesagt, so ein also, wo warst du denn eigentlich, Jesus? Es ging eine ganze Zeit lang. Und dann sagte der Therapeut, magst du ihn fragen, was er dir sagen möchte? Und Jesus hat nur einen Satz gesagt. Ich war da. Ich war da. Weißt du, es war der Moment, wo meine Seele geheilt wurde. Und ich möchte euch heute Morgen sagen, viele von uns rennen auch mit Lebenswunden durchs Leben. Da ist so eine Delle in unserem Herz. Da ist so eine Narbe in unserem Geist, wo wir diese Momente einfach nicht vor Jesus bringen und sagen, Jesus, wo warst du da? Und Jesus ist dasselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und ich konnte dann 1,5 Jahre später seine Hand nehmen für die Situation, die schon lange zurücklag. Und ich wusste, Jesus war da. Und ich möchte das heute Morgen nicht jedem in diesem Raum sagen. Ich habe das schon oft in der Seelsorge auch gemacht mit Personen. Weißt du, eine ganz enge Mitarbeiterin von uns, die wacht morgens auf, sie ist 55 und ihr Mann liegt tot neben ihr mit 54. Jesus, wo warst du? Jesus war da. Und sie nahm Jesus mit hinein. George Lamsa, das ist ein Aramäer, der versucht, das Neue Testament aus seiner Sprache zu übersetzen, und er hat den Vorschlag gemacht und der wurde jetzt aufgegriffen vom Papst und in den katholischen Bibeln in der Schweiz, Brasilien, Amerika und so weiter ist dieser Satz und führe uns nicht in Versuchung, kennt ihr, sondern erlöse uns von dem Bösen, ist jetzt wie folgt übersetzt, führe uns in Zeiten der Versuchung, auf dass wir nicht fallen. Hört sich doch gut an, oder? Könnte sein, durch die doppelte Verneinung führe uns nicht in Versuchung, hat er gesagt, es ist so kompliziert im Aramäischen. Eigentlich heißt es, führe uns nicht, sondern nimm uns an der Hand in Zeiten der Versuchung. Ich sage uns doch mal, was bei der Taufe von Jesus passiert ist und dann gehen wir in die Taufe. Jetzt muss ich hier gucken, alphabetisch. Angelika, Elke, Heide, Marina. Jetzt habe ich sie da alle. Aber für uns alle, ich möchte uns noch mal erinnern, das Reich Gottes öffnete sich der Himmel und wir können das Reich Gottes sehen. Zweitens, eine Frage der Ehre, adressiere niemals deine alte Natur, sondern das neue Leben, das Jesus dir geschenkt hat. Und drittens, der Heilige Geist wird nachher, wenn wir beten, auf die Teuflinge kommen und er wird nie wieder gehen, solange wir uns nicht von ihm verabschieden. Und nach der Taufe gehen wir dann noch in eine kurze Zeit von Worship, möchten Annette und ich anbieten, für alle, die mal solche Verlassenheitssituationen hatten, ich sage das nachher nochmal, möchte einfach anbieten, dass für Männer, dass ich deine Hand nehme und dir zuspreche, ich war da. Und es wird diese Seelennarbe geheilt. Und für alle Frauen wird Annette ganz kurz beten und einfach stellvertretend sagen, Jesus war da, aber jetzt geht's zur Taufe. Amen.